Herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Hier ist Folge Nummer 18. Ich bin Dennis Mochert und bei meiner Seite ist Cornelis Carter.
Hallo. Grüße und ja, schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen.
Ja, und wir sind weiterhin in Europa unterwegs. Es ist immer noch das europäische Jahr der Schiene. Dementsprechend sprechen wir heute in Vorbereitung auf deine Reise nach Spanien, habe ich gehört.
Genau. Und es sind halt so viele Dinge schiefgelaufen, dass diese Reise jetzt ins Jahr der europäischen Schiene gefallen ist. Denn ursprünglich wäre sie nicht in diesem Jahr passiert, sondern schon 2020. Man würde jetzt denken, ach, 2020, ja, da ist bedingt vieles schiefgelaufen, was wir kennen. Tatsächlich gab es vorher noch viele andere Probleme und ich hätte schon fast wegen eines Erdrutsches nicht fahren können. Ja, ich möchte nach Spanien mit dem Zug und auch, wie wir schon mehrfach gesagt haben, aus dem Grunde, ich werde nicht mehr fliegen, in Europa nicht mehr. Und das ist die erste Reise, wo ich eine, ich glaube, Drei-Länder-Tour, wenn man so will, also durch drei Länder fahre, um ein Ziel zu erreichen, Nordspanien und im nächsten Jahr kommt vielleicht auch Südspanien dran. In diesem Fall tatsächlich will ich Barcelona erreichen und dann dort auf ein Auto umsteigen.
Genau, das ist ja im Gegensatz zu einer Flugreise ja keine explizit direkte Verbindung, sondern du machst ja die Reise oder die Reiseroute an sich auch Teil deiner Reise. Du machst ja mehrere Zwischenhalte. Es geht ja nicht direkt von Göttingen nach Barcelona, sondern wo geht's lang für dich?
Genau, also zum einen habe ich mich sehr bewusst vielleicht nicht für die übliche Route entschieden, denn wenn man fährt, werden einem viele Apps erstmal über Paris schicken, was ich nicht so geil fand, sondern ich fahre bei Avignon. Es gab tatsächlich im Jahre 2020, ja.
Ich glaube, mit deiner Paris-Avasion bist du ja hier nicht alleine. Auch ich war ja nie glücklich darüber, mit meinem Nachtzug nach Lissabon, dass es über Paris ging.
Ja, ich werde das auf der Rückfahrt erleben, aber dazu vielleicht dann noch später mehr, wenn ich das dann auch erlebt habe. Vielleicht sollte man auch dafür keine Angst haben, aber auf dem Hinweg wollte ich etwas Entspanntes haben und ich habe dann irgendwann gesehen und das war 2020 noch ein Tick besser. Es gab nämlich eine Verbindung von Göttingen nach, in diesem Fall ist es Baden-Baden, man kann auch, glaube ich, umsteigen, Karlsruhe und Frankfurt in den TGV nach Avignon. Und letztes Jahr gab es tatsächlich noch eine Verbindung nach Barcelona direkt von Avignon, also mit eine Kooperation zwischen der Renfe und der SNCF. Ich glaube, es ist ein AVE-Zug, aber im Detail nicht so wichtig. Die gibt's so leider nicht mehr, aber ich habe trotzdem dran festgehalten. Ich habe auch an dieser Reise sehr festgehalten, weil ich sie irgendwann Anfang 2020 geplant hatte im Januar und mit der Planung sehr lange schwanger gegangen bin und diese genauso auch gerne machen möchte. Da bin ich irgendwie ein bisschen dickköpfig. Inzwischen ist es halt so, dass von Avignon aus ein Regionalzug nach Nimes fährt, Nimes, weiß ich nicht genau. Unsere digitale Stimme wird uns korrigieren. Nimes. Und dann wiederum kann ich dort umsteigen auf den AVE nach Barcelona. Das ist auch nicht so schlimm eigentlich. Man spart tatsächlich Zeit. Es gäbe noch die Möglichkeit, bis nach Marseille runterzufahren und dort in diesen Zug umzusteigen, der nach Barcelona fährt. Das sind aber schon 2 bis 3 Stunden extra. Also man spart durchaus Zeit in Avignon, wenn man dort in den Regionalzug umsteigt und vor allen Dingen, man kann da sehr gut übernachten. Das macht auch Sinn, weil es gibt nur eine Verbindung von Göttingen nach Avignon und die ist da abends um 9. Und das am nächsten Tag ist es dann sehr entspannt.
Das heißt, ja. Du machst deine erste Etappe Göttingen-Avignon mit Zwischenhalt in Baden-Baden und wirst dann in Avignon wahrscheinlich zugerschöpft ins Bett fallen.
Genau.
Und schaust du dir noch Avignon an?
Wollte ich machen, genau. Ich muss ein bisschen gucken, wann ich weiterfahre und wie früh ich aufstehen möchte. Ich werde vielleicht schon um 11, im Zweifel aber auch erst um 1 weiterfahren. Das Schöne ist, dass der zweite Tag super entspannt ist. Ich kann, wenn ich früh weiterfahre, bin ich irgendwie nachmittags in Barcelona und wenn ich mittags und nachmittags weiterfahre, bin ich am frühen Abend da. Also da gibt es überhaupt keinen Stress, zumal das ja auch quasi eine Direktverbindung ist mit dem einen Regionalzug, der alle halbe Stunde fährt, sodass ich dann einfach nochmal 2, 3 Stunden sicherlich durch die Stadt laufe. Vielleicht schaue ich mir auch die Messe nochmal an und dann bin ich da. Also das ist irgendwie sehr entspannt und es gibt eben keine Großstadt, es gibt keine U-Bahn, es ist einfach hinfahren, aufsteigen. Ich habe ein Hotel, das ist, glaube ich, 300 Meter vom Bahnhof. Schlafen, umschauen, wieder einsteigen, weiterfahren. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr nett vor. Nach all dem, was vorher passiert ist. Also das, ich weiß nicht mehr, warum ich tatsächlich im Jahre 2020, dann im Mai, ursprünglich dann irgendwann über Paris fahren musste. Es gab da dann so ein Erdrutschereignis. Und das hat die Strecke nach Paris wiederum dann für eine Weile blockiert. Ich dachte mir schon, das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja, dann gab es so ein bisschen Pandemie. Und ich habe die Reise auf September verschoben, auf Mai verschoben und wieder auf September verschoben. Vorfreude ist die schönste Freude und sie ist jetzt auch tatsächlich, steigt, sind jetzt 4 Tage vor der Reise, auf eine Art und Weise, die ich zuvor nie gehabt habe. Das ist auch mal was Besonderes, ja. Und das Zugfahren ist sicherlich ein Teil davon. Also ich freue mich wirklich auf diese Zugfahrt, auch zu sehen, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wie sich Landschaft verändert, wie sich Region verändert, zwischendurch mal auszusteigen, umzusteigen, anzuhalten und für einen Moment sich diesen Ort auch dann einfach anzuschauen, ob es jetzt eine Nacht ist oder 2 Stunden. Das ist echt schön. Freue ich mich total drauf.
Wie hast du denn die Reise angegangen? Also wie hast du gedacht, so, ich möchte von A nach B? Und A, in dem Fall Göttingen und B, Barcelona, hast du einfach, wie bist du das angegangen? Was war dein Weg zur Planung?
Genau, also tatsächlich war der ursprüngliche Punkt für diese Reise ein kleiner Ort namens Teruel, Nordostspanien, nicht so weit von Barcelona, da wollte ich hin. Und dann habe ich drumherum die ganze Reise geplant, wie man es so macht. Und da Barcelona irgendwie naheliegend war und ich auch gern mit Auto rumfahre, hatte ich dann geguckt, wo kann man ein gutes Auto übernehmen, hatte auch lange Zeit aus irgendwelchen Gründen den Flughafen Barcelona im Blick, weil ich so gewohnt war und habe dann irgendwann gemerkt, ach Moment, da ist ja auch irgendwie ein Autoverleih direkt am Bahnhof, da kann ich auch den direkt nehmen und dadurch war das dann irgendwie ganz praktisch, da den Übergang von Zug zum Auto zu machen. Ich weiß nicht, wann ich auf Avignon gekommen war, weil eben, wie gesagt, die meisten Verbindungen und die meisten Apps spucken erstmal Paris aus. Da hast du, glaube ich, pro Tag, also wenn du Göttingen, Barcelona eingibst, mehrere Verbindungen pro Tag. Ich glaube, eine davon war Avignon und ich habe dann gedacht, das ist einfach super zum Übernachten. Das war dann so der Punkt zu sagen, ich will diese Reise gar nicht in einem Tag schaffen, was möglich ist. Wenn man früh aufsteht und ein paar Risiken in Kauf nimmt, ist das möglich. Ich finde es aber sehr viel angenehmer und das ist auch eine Empfehlung. Wir haben das ja auch schon mal hier gesagt, wie man europäisches Zugfahren schön und gut gestalten kann. Eine Übernachtung einplanen, einfach quasi auf der halben Wegstrecke und sich dafür einen schönen Ort suchen, den auch zum Ziel machen, da ein bisschen abhängen, vielleicht schön frühstücken, sich Zeit lassen und ankommen. Und dann war Avignon irgendwie, sah sehr reizvoll aus und war auch einfach, ist auch glaube ich sogar eine kürzere Verbindung, wenn man quasi direkt einfach diagonal runterfährt und nicht diesen Paris Knick macht. Ne? Aber dafür gibt es eben, du kommst, glaube ich, nur einmal pro Tag nach Avignon von Frankfurt, Göttingen, Deutschland aus. Durchgehend. Oder, ja, durchgehend.
Das heißt, du hast jetzt für Göttingen, Avignon ein Ticket?
Ja, ist ein bisschen geteilt, weil ich ja Göttingen, Baden-Baden fahre mit Bahncard 100. Das heißt, das hatte ich nicht ein Ticket. Hab dann noch ein Erste-Klasse-Upgrade gekauft, weil waren Bonuspunkte und irgendwie nett. Dann ein Ticket Baden-Baden-Avignon und ein getrenntes Ticket von Avignon nach Barcelona. Und das sind, glaube ich, so 100 Euro.
Das ist wahrscheinlich so ein Europa-Spezial, Frankreich von Baden-Baden.
Genau. Also ich habe es bei Trainline gekauft, also die französischen Tickets habe ich über Trainline auch über die SNCF gekauft. Da ist die Bahn gar nicht beteiligt. Und die Regionalverbindung, oder die eine, die es gibt, die von Avignon nach Barcelona, die ist dann irgendwie auch automatisch mit drin. Das finde ich ganz witzig. Also Trainline sucht Verbindung raus, dann klickst du auf Buchen und dann fummelt der irgendwie so PDFs zusammen, die dann irgendwie da drin liegen. Die kann man sich runterladen, die kann man vorzeigen. Die braucht man aber eigentlich gar nicht so groß. Die sind halt da. Ne? Und wenn ein Bahnteil ist, die würden auch, glaube ich, von 3 oder 4 Gesellschaften sich die passenden PDFs irgendwie zusammenholen und dann die entsprechend bereitstellen. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, dass sie dieses ganze Zeug wirklich hinter einem simplen Interface wegabstrahiert haben und da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Euro Gebühren nehmen. Das kostet dann irgendwie, weiß nicht, 2, 3, 5 Euro extra. Das ist wirklich nicht viel.
Aber das Ticket für die Regionalbahn von Avignon nach Nimes hast du jetzt auch schon direkt?
Ja, das war mit drin. Also das, du konntest einfach eingeben Avignon, Barcelona und dann hat er gesagt, ich habe eine Verbindung, kaufen und dann waren 2 Tickets drin. Das finde ich cool. Ja.
Das ist einerseits sehr bequem, aber andererseits ein bisschen enttäuschend. Ich hatte gehofft, ein bisschen Automatenromantik noch zu erfahren, weil ich hatte tatsächlich leider, als ich das letzte Mal in Paris war, nicht die Gelegenheit, mal mit den Automaten rumzuspielen und mir aber wirklich ein Ticket zu kaufen, um zu vergleichen, wie die schmerzhafte Situation in Deutschland mit den sehr, sagen wir es mal so, lahmarschigen Automaten ist im Vergleich zu anderen Ländern? Ob es quasi irgendwo das Paradies noch gibt?
Ja, das kommt noch, weil ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben jetzt zwei verschiedene Tage und am ersten Tag fahre ich von Göttingen nach Avignon. Avignon hat zwei Bahnhöfe, Avignon Center und Avignon TGV. Dort hält der Zug. Und ich habe dann dummerweise einfach nicht Avignon Center eingegeben, was ich bestimmt hätte tun können. Da fehlt also noch ein 5-Minuten-Zugstück zwischen Avignon Center und, also eigentlich von Avignon TGV nach Avignon Center. Da werde ich mir irgendwie ein Ticket kaufen. Das berichte ich dann einfach. Das ist ja auch der Plan, dass ich von der Reise mich noch ein paar Mal melde. Wir werden das dann nicht im Dialog machen, weil das ein bisschen kompliziert ist. Aber ich werde dir die Fragmente zukommen lassen, und zwar während der Reise. Und du kannst quasi dann zwischensprechen und zwischenfragen. Und ich versuche, das aufzunehmen und mich darauf zu beziehen, sodass wir einen etwas entspannteren oder etwas gespreizteren Dialog bekommen, ne?
Ja, bin gespannt. Gerade so Automaten sind immer so eine auch eine gute Gelegenheit, so lokale Eigenarten zu festzustellen, so wie ja in Frankreich, hoffentlich du weißt, du hast aufgepasst, Gepäckanhängerpflicht. Immer schön
ja, den. Ich habe überraschenderweise, ja, ich habe einen gefunden, und zwar einen R2D2-Anhänger.
Sehr
den
gut.
Mir irgendwann mal meine Mutter geschenkt und dachte mir, oh, jetzt brauche ich den mal, und habe den schon dran gemacht, ja. Vielleicht eine wichtige Frage, weil ich habe mich das gefragt, die Antwort ist wahrscheinlich offensichtlich, aber das gilt nur für Gepäck und nicht für Rucksäcke, oder?
Ich glaube, das gilt für alles, was man so in die Ablagen oben reinsteckt. Also ich glaube für Rucksäcke allgemein nicht, weil das ist wahrscheinlich unterm Sitz, oder ich glaube, es geht vor allem darum zu gucken, alles, was quasi nicht Handgepäck ist, würde ich es mal behaupten.
Also vermutlich alles, was ich zurücklasse, wenn ich es aufs Klo oder ins Restaurant gehe und
genau.
Den Rucksack mitnehmen.
Genau. Ja. Gut. Das ist das primäre Ziel. Nee, das ist dran.
Ja. Genau, und was das Umsteigen in Paris angeht, das hatten wir ja schon ein bisschen, das brauche ich mich erstmal gar nicht mit drum zu kümmern. Weiß aber inzwischen auch von unserer ersten Reisen-Europa-Folge, dass das die Tickets im Zug gibt. Ich bin mal gespannt, ob das auf der Rückfahrt dann auch wirklich die Tickets im Zug gibt. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe auch in Paris, also ich habe sehr viele Optionen eingebaut in diese Reise. Ich kann in Paris, oder nochmal anders, ich kann die Rückfahrt in einem Tag schaffen, das ist spannend. Vielleicht um es noch zu erklären, ich fahre von Barcelona nach Hondaillé, wir haben gelernt, wie man es ausspricht, im ganzen Westen der Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien, der Grenzort.
Wie lange dauert die Strecke?
Und ich glaube, es sind 11-12 Stunden. Also ich habe eine Verbindung gebucht, wo ich morgens um 7 starte, dann in Paris auch, glaube ich, sogar mehr als eine Stunde Umsteigezeit habe. Eine Stunde wird üblicherweise empfohlen. Ich habe, glaube ich, 2. Bin dann mittags rum, fahre, glaube ich, 14, 15 Uhr weiter und bin dann am frühen Nachmittagabend in Karlsruhe und tatsächlich gegen 10, 11 in Göttingen. Also das kann man tatsächlich schaffen. Wir hatten es ja mit Berlin, das klappt nicht, aber das kann man schaffen. Wenn was schief geht, ich habe auch ein Hotel gebucht in Paris und würde dann da vielleicht auch noch mal einen Tag verbringen. Also wenn ich da hängen bleibe, dann habe ich 2 Nächte gebucht, damit ich dann noch mal ein bisschen einfach da rumlaufen kann und würde dann einfach 2 Tage später fahren.
Ja.
Das kann man machen, aber wahrscheinlich muss man es gar nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Also die Rückfahrt ist auf jeden Fall trotz Paris gut machbar zeitlich.
Definitiv, Paris ist ja dafür, dass es doch relativ weit weg ist, gefühlt, sehr gut angeboten. Ja. Also da sieht man halt, die ganzen TGV-Zulaufstrecken nach Paris sind ja alle auf 250, 300 km/h ausgelegt. Da geht er schon flott. Also selbst die Strecke jetzt von Paris nach Hondaillé. Ist ja auch in 4 Stunden oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist schon ein weites Stück. Also man fährt einmal quasi von der oberen Mitte Paris, Frankreichs, an das eine Eck, an die eine Ecke Frankreichs. Da merkt man schon, dass es schon ordentlich beschleunigt ist. Und da macht sich plötzlich also wenn man in Deutschland eher sowas nicht machen würde, sowas wie, weiß ich nicht, was mir gerne mal angeboten wird, wenn ich von Salzgitter nach Berlin fahre, ist von Salzgitter nach Braunschweig nach Hannover und dann nach Berlin zu machen. Solche Klicks sind in deutschen Ohren so ein bisschen fragwürdig. Man würde eher vielleicht so Kreise fahren oder so Rundungen fahren. Also hier in dem Fall wäre es dann halt wirklich Barcelona an der Mittelmeerküste irgendwie so versuchen, diagonal hochzufahren. Aber es macht, kann es halt nicht sehr viel Sinn machen, einfach wirklich einmal, bupp, einmal nach oben zu fahren und dann wieder quer runter von Paris nach Karlsruhe. Ja. So.
Also das ist doch wahrscheinlich der Grund, warum die Sache über Avignon eigentlich nicht im Tag zu schaffen ist, weil es zwar sehr direkt ist, aber nicht so super schnell. Also da gibt es dann auch langsame Segmente und noch ein Regionalzugstückchen. Das ist halt schon krass, ne? Es ist so, als würde man alle Züge in Deutschland über Hannover routen. Sternförmig, glaube ich. Berlin macht keinen Sinn, obwohl es die Hauptstadt ist, aber Hannover ist vielleicht geografisch. Oder Göttingen, weil Göttingen ist ja das Zentrum von Deutschland.
Nee. Kassel-Wilhelmshöhe, Kassel-Wilhelmshöhe.
Naja, bahnhofstechnisch vielleicht, aber,
ja, aber das geografische ist halt,
Zentrum ist bei Göttingen 10 Kilometer entfernt. Ich war diesen Sommer da, es ist super langweilig. Ja.
Nee, Kassel-Wilhelmshöhe hat den Vorteil, dass du tatsächlich da auch die Strecke über Erfurt nach Berlin hast.
Ja.
Und Fulda und das ist alles da. Wenn das Eisenbahnzentrum Deutschlands ist tatsächlich der zügigste Bahnhof.
Ja, aber auch der
des Landes.
Zügigste im Sinne von Wind und kalt.
Ja.
Okay. Ich glaube, soweit. Also,
ich glaube aber, sie haben mittlerweile Toiletten. Das, glaube ich, kann sein.
Ich glaube auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal gefunden habe. Ja, also wir wechseln jetzt den Modus, würde ich sagen. Von der nächste Eintrag wird also Tagebuch sein, kurzer Bericht. Mal gucken, ich versuche mich von einem Bahnhof zu melden. Spätestens abends werde ich nochmal zusammenfassen, aber ich denke auch zwischendurch habe ich eigentlich viel Zeit. Und dann treten wir dann noch ein bisschen in Dialog.
Bin gespannt. Hab eine gute Reise.
Danke. Bis gleich.
Bis gleich. An dieser Stelle wäre jetzt normalerweise Cornelis erster Reiseabschnitt, Bericht vielleicht von einem Bahnhof oder so gewesen. Aber wir müssen uns zwischendurch nochmal melden, weil es gab ein Update.
Ja.
Wenn ihr es verfolgt habt, ist der Streik der GDL ja beigelegt.
Yay.
Und daher ist das nicht mehr die größte Gefahr für Cornelis Reise. Aber Cornelis, dir ist was anderes jetzt passiert.
Genau. Eigentlich hätte ich jetzt unterwegs sein wollen, nein, das stimmt gar nicht, weil ich wie geplant morgen losfahre. Es gab aber am Mittwoch, glaube ich, also 4 Tage vor meiner Reise, ein bisschen Starkregen in Südfrankreich, wie wir einigen hatten dieses Jahr. Und da ist tatsächlich die Strecke zwischen Nimes und Montpellier, also ein Teil der TGV-Strecke zwischen Paris und Barcelona, beziehungsweise Marseille und Barcelona ist unter Wasser gekommen. Ich weiß gar nicht, was genau passiert ist. Auf jeden Fall ist die Strecke jetzt gesperrt und zwar bis 28. September voraussichtlich. Da fährt also kein Zug. Das wäre genau das Stück gewesen, was ich gebraucht hätte, um von Avignon nach, sagen wir mal, Nîmes zu kommen, um dann dort in den TGV einzusteigen, der da nicht mehr lang fährt, sondern er fährt schon noch, aber er fährt eine andere Strecke umgeleitet. Und das heißt, ich muss jetzt auch umplanen. Es gibt wohl einen Ersatzverkehr mit Bussen und normalerweise wäre das sicherlich ganz spannend. Also auch da wieder, wir hatten das ja schon bei der Folge aus Polen in der Rückfahrt, man kümmert sich. Allerdings habe ich relativ viel Zeit an dem Tag und möchte mich zurzeit nicht so super gerne in Busse quetschen und habe tatsächlich einfach einen Leihwagen genommen. Das ist ein bisschen schade für Bahnhelden. Andererseits, Wetterauswirkungen sind so ein Ding, da kann nun keiner was und auch Flughäfen können da Wasser stehen oder Straßen, das muss man vielleicht einfach ja so verbuchen. Dankenswerterweise ist es halt so, dass sowohl in Avignon als auch in Montpellier die Stationen der Autoverleiher direkt am Bahnhof sind. Es gibt also auch in Montpellier direkt ein Parkhaus, das steht quasi auf oder neben dem Bahnhof. Da fahre ich dann einfach rein, steige aus und gehe rüber. So, das ist irgendwie ganz nett. Kostet jetzt ein bisschen extra, aber dafür kann ich ein bisschen rumfahren, nochmal anhalten und bin da jetzt ganz unbesorgt, dass es einfach klappt. Und alles Weitere, ne? Wird die wahre Reise zeigen.
Ist ja auch
zeigen.
Nicht schlimm.
Nö.
Ist ja auch nicht schlimm. Es ist auch ein Zeichen von Intermodalität, dass man mit dem Zug irgendwo hinfahren kann und dann vielleicht sein weiteres Ziel auch mit dem Auto, mit einem geliehenen Auto vor allem, was auch geteilt wird, erreichen kann, das im Zweifel nicht 23 Stunden am Tag ungenutzt auf der Straße steht. Von daher ist das schon okay.
Genau. So, dann sehen wir uns wieder. Hören wir uns wieder am Bahnhof. So, an diesem Punkt wechseln wir den Modus, denn wir sind nicht mehr im direkten Dialog, sondern im indirekten Dialog. Sprich, ich bin hier auf der Reise und werde kurze Segmente aufnehmen, die Dennis schicken und hoffentlich Antworten bekommen, sodass wir dann im, ja, wenn man so will, Anrufbeantworter zum Anrufbeantworter-Style uns über diese Reise austauschen wollen. Das ist also auch mal ein neues Format, was wir in diesem Podcast so noch nicht verwendet haben. So, ich bin jetzt unterwegs und habe mein erstes Segment geschafft, die erste Strecke gefahren, und zwar von Göttingen nach Baden-Baden. Mit ja, einer ganz netten ICE-Verbindung ist es eine durchgängige Verbindung gewesen. Hat alles ganz gut funktioniert. Na gut, es haben ein paar Kinder auf dem Gleis gespielt, so dass wir dann doch ein bisschen Verspätung hatten von 20 Minuten. Das ist nicht weiter wild, weil ich hatte schon bewusst auch die Verbindung so geplant, dass ein Zug ausfallen kann. Eigentlich mache ich das immer auf längeren Reisen, wenn ich jetzt irgendwie früher mit Flugzeug geflogen bin oder jetzt eben mehrere Bahnverbindungen habe, dass ich nicht die direkte empfohlene Verbindung fahre, sondern effektiv eine Stunde Luft lasse mindestens, sodass man von einem Zug auf den nächsten fallen kann, wenn irgendwo was schief geht und damit keine Probleme hat von Anschlüssen. Hier in Baden-Baden ist die Anschlusszeit allerdings tatsächlich 2,5 Stunden. Der TGV nach Avignon fährt auch nur einmal pro Tag von hier, und zwar um 15.30 Uhr. Das ist eigentlich sehr angenehm, auch von überall her zu erreichen aus Deutschland, falls ihr die Strecke auch fahren wollt. Und dann ist der Zug entsprechend abends in Avignon und fährt dann auch weiter bis nach Marseille. Ja, ich hatte jetzt im ICE ein Erste-Klasse-Upgrade gebucht aus Bahnbonuspunkten. Auch das kann man empfehlen, wenn Punkte vorhanden sind. Und vermutlich werden wir demnächst hier auch nochmal das Thema günstig Punkte bekommen ansprechen. Es gibt da halt so Kombi-Angebote, wo man dann sich Abos oder andere Produkte kauft und dafür Bahnbonuspunkte bekommt. Und je nachdem, wie die so gelagert sind, kann sich das lohnen, um dann eben auch sehr einfach an viele Erste-Klasse-Upgrades zu kommen, was zwar ehrlich gesagt nie mein mein präferierter Bereich im Zug war, weil ich eigentlich mal sehr gern zweite Klasse gefahren bin. Stichwort, da tobt das Leben, da bekommt man viel mit. Aber man mag es verstehen, zurzeit ist es etwas netter, einfach mehr Platz zu haben. Und vor allen Dingen, das war mir auch lange Zeit gar nicht so klar, auch gezielt Einzelplätze zu buchen. Die erste Klasse hat ja sehr viele Einzelplätze. Die Konfiguration ist 1-2, also immer eine Reihe mit einem Platz und eine Reihe mit zwei Plätzen nebeneinander. Und wenn man jetzt alleine bucht, so wie ich das getan habe, dann gibt es in der Regel auch einen Einzelplatz. Wenn ihr zu zweit bucht, natürlich entsprechend auch andere. Ja, und es ist einfach mehr Luft zwischen den Leuten. Die Menschen stapeln sich dann üblicherweise nicht in der ersten Klasse und das ist schon auch etwas besser. Vielleicht noch kurz zum Bahnhof hier in Baden-Baden. Das ist eigentlich ganz witzig. Das ist, ich dachte erst, es wäre ein Neubau. Wir können ja auch Fotos reinbauen. Ist aber gar kein Neubau, sondern irgendwie nur umgestaltete Bahnsteige mit alten Bahnhofsgebäude. Früher auch scheint auch Regionalbahnhof hier gewesen. Jetzt hält hier die ICE und einige S-Bahnen. Und der Bahnhof scheint aus der Zeit zu stammen, als die Bahn noch bunt gebaut hat. Denn es gibt hier viel Beton und viel Rosa. Inzwischen leider eigentlich viel Beton und viel Grau. Bei neueren Bahnhofsbauten oder Sanierungen, die Bahn so macht. Wir wünschen uns, glaube ich, beide, Dennis und ich, dass irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Farben einziehen können und dürfen und auch nicht jeder Bahnhof damit so in der Grundanmutung irgendwie sehr gleich aussieht. So, also viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Bisher die Reise sehr entspannt und angenehm. Ich werde dann berichten, wenn ich in Avignon angekommen bin oder mal gucken, wie voll es im TGV ist, vielleicht auch aus dem Zug. Ich bin ein bisschen gespannt, tatsächlich das noch auf die Fahrt, weil das ist meine allererste TGV-Fahrt. Ich war mal am Thalys unterwegs vor vielen Jahren. Das ist der Ast, der von Köln Richtung Eurotunnel fährt und irgendwie auch TGV-Wagenmaterial hat. Aber so einen richtigen reinrassigen TGV, beziehungsweise hier einen zweistöckigen, was ich auch ganz interessant finde, bin ich noch nie gefahren und da freue ich mich tatsächlich drauf, hier diese neue Zugart für mich zu erleben. Ich bin gespannt auf deine Antwort, Dennis, und wir hören uns dann im nächsten Abschnitt dieses Anrufbeantworter-Dialoges.
Cornelis, herzlich willkommen in Baden-Baden, dem Bahnhof des Jahres 2010 in der Kategorie Kleinstbahnhof. Du hast es sicher schon richtig festgestellt, der sieht ein bisschen moderner aus, liegt daran, dass er 97 im Zuge der Neubaustrecke Karlsruhe-Basel komplett neu ausgebaut wurde. Und auch 2004 und 2005 wurde das Empfangsgebäude komplett nochmal neu ausgebaut und dafür gab es sogar einen Architekturpreis für beispielhaftes Bauen 2008 der Architekturkammer Baden-Württemberg. Nicht schlecht. Es gibt sogar ein Hotel in dem Empfangsgebäude, laut Google Hotels schlichte Zimmer mit Minibar in einem legendären Hotel mit gemütlichem Kaffee und kostenlosem Frühstück. Vielleicht für den einen oder anderen, der gerne in Bahnhofsgebäuden schläft, der ultimative Tipp. Und sonst ist das, was wir gleich nochmal in auf der Strecke jetzt häufiger passieren wird, ist, dass ein Bahnhof abseits vom Schuss. Die Stichstrecke in die Hauptstadt zum Stadtbahnhof wurde vor langem schon stillgelegt. Das heißt, wenn man von Baden-Baden sich wirklich ins richtige Baden-Baden möchte, dann muss man den Bus nehmen. Ich hoffe, deine Fahrt nach Avignon wird gleich ganz angenehm und wir hören uns da gleich wieder.
So, jetzt bin ich angekommen in Avignon in Frankreich und ich muss sagen, das war eine ganz coole Fahrt. Ich bin jetzt zum ersten Mal wirklich TGV gefahren und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Also gut, wir hatten das schon ein paar Mal, dass der TGV ein bisschen ungewöhnliches Aussehen hat. Das Erste, was natürlich aufgefallen ist, wir hatten es hier schon, der Teppich am Boden, an den Seiten und an der Decke. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Also die Decke ist auch ausgeteppicht. Und was ich besonders unschön fand, dass da eben auch teilweise noch Dinge drin hängen, wie zum Beispiel Haare. Ja. Hat aber auch auf die Art und Weise was Gemütliches. Klingt anders, ist nicht so laut, war auch generell eigentlich ganz ruhig. Auch vernünftige Menschen, komplett alle irgendwie auf Maske. Und fand ich eigentlich ganz gut. Also ich fühlte mich wohl. Und habe die Fahrt genossen. Das waren jetzt 5,5 Stunden, die ich gefahren bin. Die, ja, so Südwestverbindung von Baden-Baden über Straßburg dann runter Richtung Lyon und Avignon. Was ganz spannend ist, dass das eine Verbindung ist, die ja in Frankreich ja ungewöhnlich ist. Die meisten Verbindungen sind halt sternförmig, führen auf Paris zu und hier gibt es eine Strecke und auch eine Relation, die so quer durchfährt, was ganz praktisch ist, um einfach hier von Deutschland aus in den Südosten, ne? Also an die Richtung Mittelmeerküste, Avignon und Marseille zu kommen. Was ich richtig cool fand, das sind die Doppelstockwagen, also wie wir sie von Deutschland aus kennen. Nur noch ein bisschen gemütlicher vielleicht, aber mit Durchgang oben. Und das hatte irgendwie was ganz Besonderes. Ich musste dummerweise, weil der Zug falsch rum stand, einmal durch und bin einmal so durch 5 Wagen einmal oben durchgeschwebt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Nicht so cool war, dass es irgendwie überall nach Wurst roch, aber das müssen wir uns zwar selbst zuschreiben, denn der Zug war eigentlich eher voller Deutsche in dem Moment. Anscheinend stehen wir auf Wurst und der Wurstgeruch sammelt sich oben. Entschuldigung, dass ich heute so eklig bin, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich müde bin und dann sind die Filter aus. Und ja, was ich auch ganz cool fand, dass grundsätzlich jeder zum Telefonieren in den Vorraum gegangen ist. Vorraum irgendwie auch relativ groß, so richtig mit Treppenhaus, aber nicht so, wie wir es kennen, in die Ecke gedrängte Wendeltreppe, sondern eher schon so, ja, fast wie man das im Haus kennen würde, ne? So eine Treppe, die einfach einmal gerade hochgeht und oben nochmal so eine Art von Galerie hat. Ja, das Fahren, wie gesagt, nett, nicht immer schnell, also nur ein kurzer Anteil der Strecke war wirklich Hochgeschwindigkeit. Insbesondere der letzte Abschnitt von Lyon bis nach Avignon, wo ich jetzt bin, ist dann mal richtig mit 280 befahren worden. Das war schon mal auch wiederum ganz cool. Schönes Fahrgefühl, schneller Zug, einfach echt nicht schlecht. Also ich hatte irgendwie vom TGV ein bisschen schlechteren Eindruck. Das hat schon alles was Ordentliches. Was nicht so ordentlich war, war das WLAN. Also scheinbar keine LTE-Repeater im Zug. Das heißt, das von außen reingekommene Netz war, also das Mobilfunknetz, sehr, sehr wackelig, sehr, sehr brüchig und so ein bisschen wie bei uns auch eigentlich, bevor man eben diese Verstärker eingebaut hat. Wir hatten es hier im Podcast, glaube ich, schon mal besprochen, dass die eben dafür sorgen, dass das LTE oder auch das 3G-Signal von außen einfach problemlos reinkommt. Das gab es hier nicht und das Wi-Fi war auch kaputt. Also Netz war dann irgendwie gar nicht. Aber schon, ganz, ganz gut sonst auch einfach mal uns runterzukommen und die Blicke schweifen zu lassen. Ja, letzter Punkt, der mir gefallen hat, ist das Einsteigen. Das französische System ist ja so gebaut, dass der Zug ein bisschen länger steht pro Bahnhof. 3 Minuten, glaube ich, mindestens, manchmal auch 4 oder 5. Und dass 2 Minuten vor der Abfahrt die Türen zugemacht werden. Das wird auch angesagt. Leute wissen das auch. Dann wird eingestiegen, dann ist wohl noch ein bisschen Zeit letztlich, um da Verzögerungen zu kompensieren. Und dann geht's halt weiter. Und das macht's irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so hektisch. Das Anhalten, das Aussteigen, den Personenwechsel heißt es so vielleicht. Also den Austausch von Fahrgästen. Genau, morgen geht's weiter. Wir hatten es schon besprochen. Lichtbezug. Ich bin aber auch ganz froh, jetzt nicht den Ersatzverkehr mit Bussen zu finden und, naja, wie weiß, wie voll das ist, sondern ich habe eben 800 Meter von dem Hotel einen Verleiher, der den Wagen mir da hoffentlich morgen früh geben wird und dann kann ich direkt nach Montpellier ins Parkhaus fahren und den Wagen da abgeben. Sonst werde ich hier vermutlich nicht so viel machen, weil letztlich ist das Ganze nur als Übernachtungsort gedacht, um eigentlich die Züge zu wechseln. Was ich wiederum empfehlen kann, ist dieses möglichst lange Sequenzen, so 3 Stunden waren es ja in Deutschland oder 4, dann 6 jetzt hier fast in Frankreich und morgen wären es eigentlich auch, glaube ich, nochmal 5 gewesen mit der normalen Verbindung. Also lange Strecken und dann mit längerer Umsteigezeit zu planen oder auch mal Übernachtung, sprich möglichst nach den durchgehenden Zügen suchen, die es ja manchmal auch gibt, auch wenn die vielleicht dann gar nicht so unbedingt perfekt passend. Man muss eigentlich auch gar nicht, wir hatten das im Podcast schon mal, an einem Tag ankommen. Also letztlich sucht euch die Züge raus, die möglichst weit fahren, macht einen gemütlichen Umstieg von 1 bis 2 Stunden oder Übernachtung oder vielleicht auch 2 bis 3 Stunden, ist sogar noch besser, dann kann man sich mal vom Bahnhof setzen, ein bisschen den Leuten zu gucken und ist eigentlich immer entspannt, weil da nun gut eigentlich gar nichts mehr schief gehen kann. Das hat ganz gut funktioniert, ja. Ja, plus hatte ich jetzt noch einen Bimmelbahnzug, das ist so ein bisschen blöd in Avignon, dass der ICE-Bahnhof, hatte ich jetzt fast gesagt, der TGV-Bahnhof am Stadtrand ist. Das ist so ein riesen Ungetüm, super lang und groß, aber leider überhaupt nicht am Stadtzentrum. Also hat man eine Bahnstrecke zum Stadtzentrum, zum, wenn man so will, ehemaligen Hauptbahnhof gebaut, Avignon Centre, und dort einen Zug eingesetzt, der exakt 5 Minuten fährt, also wirklich von Startpunkt bis Endpunkt 5 Minuten. Ich glaube, das ist der kürzeste Zug, den ich als also auf seiner gesamten Relation gefahren bin und erlebt habe. Ja, und leider fährt dieser Zug dann auch nicht direkt im Anschluss, also wenn ein TGV ankommt. Das ist ein bisschen komisch. Tatsächlich musste ich nochmal fast eine Stunde warten, um dann 5 Minuten Zug zu fahren. Das habe ich nicht verstanden, warum man nicht wenigstens die Ankunft von den größeren TGVs dann auch irgendwie damit synchronisiert und vertaktet. Genau, ja, ich guck mal, ob du noch Fragen hast. Das würde ich dann morgen mit aufnehmen. Und dann wäre ich auch schon da an meinem, wenn man so will, Ziel im Sinne von, dann steige ich tatsächlich auf ein Auto um in Spanien einen Roadtrip zu machen. Die Zuggeschichte habe ich aber tatsächlich auch nach dem jetzt vollständigen Lesen des Reiseberichts Slow Trains Around Spain. Habe ich jetzt im Zug sogar zu Ende gelesen, heute auf dem Weg nach Spanien, das passte ganz gut. Also da habe ich viele Anregungen gefunden und irgendwie auch nochmal den Reiz entdeckt, wirklich mit kleinen Bimmelbahnen durch Spanien zu fahren und zu schauen, wie das ist. Das wird aber später passieren. Soweit für heute. Ich bin etwas platt und hau mich jetzt hin. Bis zum nächsten Segment.
Cornelis, herzlich willkommen in Avignon. Den nächsten Bahnhof, wie schon in meiner vorigen Antwort erwähnt, ist am Stadtrand. Du machst die große Bahnhof-Stadtrandstour und du hast ja schon scheinbar den Regional-Shuttle-Zug erlebt. Laut Wikipedia soll der alle 20 Minuten eigentlich fahren. Wer weiß, was da passiert ist. Ja, deine Teppicherfahrung im TGV kann ich ja sehr teilen. Das ist ja wirklich ein Horror, finde ich. Was mich ja aber interessieren würde, was du mir vielleicht noch beantworten möchtest, weil ich weiß, du hast sehr starke Meinung zum Thema. Wie fandest du denn eigentlich die Sitze im TGV? Weil das würde mich interessieren, gerade im Vergleich zum ICE4. Ich bin auf deine Antwort gespannt.
Ja, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, Dennis. Ich gehe mal direkt rein. Zum einen hast du gesprochen von dem Bahnhof Baden-Baden. Es ist ganz witzig, dass du das Empfangsgebäude als architekturwürdig und preiswürdig hervorgehoben hast. Ich bin da durchgegangen, Bäcker gesehen, gedacht, sieht aus wie alle anderen. Naja. Dann wiederum zu dem TGV. Ja, Sitze. Ich finde sie großartig. Hat was von den guten, hatten wir auch schon mal irgendwo, glaube ich, gesagt, IC, erste Klasse sitzen. Und vor allen Dingen, sie sind wahnsinnig breit. Ich habe noch im Kopf, ich kann mein Telefon neben mich legen und es ist immer noch genug Platz. Sie sind sehr gemütlich und also im Prinzip, es passt zu diesem ganzen Teppichding und es ist halt einfach schon auch gemütlich. Es hat was von zu Hause. Es ist einfach nur wahnsinnig eklig und gleichzeitig sehr gemütlich. Das reimt sich ja fast. Also ich mochte die Sitze wesentlich mehr als die AVE-Sitze, kommen wir später zu, die ja ledrig glatt und komisch waren. Leihwagenrückgabe. Alter. Es liest sich auf dem Papier eigentlich ganz schön, ne? So direkt beim Bahnhof in Avignon den Wagen abholen. Es hat auch geklappt. Tankstelle leicht zu finden. Easy. Rückgabe. Der stand entsprechend im Dokument Parkhaus hier Bahnhof. Ebene 1. Ebene 1 war dann doch Ebene minus 1. Aber was aussieht wie P-1 war letztlich P minus 1. Das sagt dann irgendwie auch keiner. Und dass man erstmal oben auf Ebene 2 ins Parkhaus reinfahren muss, sich ein Ticket ziehen muss, um reinzukommen, um dann zwei Stufen wieder runterzufahren, sich ein anderes Ticket zu ziehen und dann in die entsprechende Ebene für die Verleiher zu kommen, sagt dann auch keiner. Mit viel Winken und drum und dran hat dann der freundliche Aufsichtsmensch mir auf Französisch erklärt, ich soll doch nach unten fahren, und dann habe ich vor der falschen Schranke gestanden, ist mir nachgelaufen, um mir zu zeigen, noch weiter runter, nicht eins, minus eins, vollkommene Schnitzeljagd. Und so entspannt ich bin oder versuche auch viele Dinge vorzubereiten und vorzuplanen, ich hatte mir das Parkhaus angeschaut, ich hatte mir das alles, soweit ich konnte, auch vorher gedanklich einmal durchgespielt, bricht dann doch Panik aus, und das ist halt einfach ein Punkt bei dem ganzen multimodalen Zeug, das nervt. Flughäfen machen es da ein bisschen besser meistens. Da gibt es halt in der Regel große Schilder bei der Anfahrt und dann steht dann hier Abbiegen für Leihwagen. Bahnhöfe haben das halt nicht so richtig. Bahnhöfe haben irgendwie alle möglichen Zufahrtsrichtungen. Parkhäuser, irgendwelche Geschosse drunter, drüber. Letztlich, du weißt gar nicht, von wo aus du wie zu dem passenden Ort kommen musst, um einen Wagen abzugeben, weil das einfach unglaublich verschieden ist. So Bahnhöfe und Parkhäuser für Leihwagen, das ist überhaupt nicht miteinander geplant. Das war anscheinend nie ein Thema. Also das kenne ich von Deutschland, das kenne ich auch von anderen Bahnhofsrückgaben normalerweise. Losfahren ist ja immer so ein bisschen leichter irgendwie. Da rauskommt man meistens immer aus einem Parkhaus und finden kann man dann vielleicht den Ort schon zu Fuß. Aber raus, reinfahren beim Rückgeben ist ja immer auch ein bisschen kacke. Ich bin dann immer im Prozess einmal im Block gefahren und einmal auch die ganze Spindel hoch und wieder runter, bis mir Drehwurm schlecht war. Also so 8 Stockwerke hoch, 8 wieder runter. Ist nicht so schön. Und irgendwie frage ich mich, warum dann nicht einfach 3 Informationen mehr gegeben werden, sowas wie minus 1, unterirdisch, bitte fahren Sie auf der normalen Ebene durchs Parkhaus hindurch und folgen der Spindel nach unten auf Englisch. Also, das kann man doch dabei schreiben. Ich verstehe es irgendwie nicht. Und das kostet einem dann doch irgendwie eine halbe Stunde Zeit und viel Nerven. Jetzt hatte ich zum Glück noch eine Stunde Zeit und wusste schon, hier plane ich Zeit ein, weil das kann tricky werden, aber hat es einfach auch manchmal eilig, wenn man mit einem Leihwagen zum Bahnhof kommt oder auch zum Flughafen. Also bitte, 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 liebe Verleiher, macht doch irgendwas. Achtet doch darauf, dass es einfach auch für Dumme zu finden ist, so wie mich. So viel zum Thema multimodales Fahren. Jetzt sitze ich gemütlich auf dem Bahnhofsvorplatz, Oberdeck, und warte auf den Zug, der in einer Dreiviertelstunde vielleicht hier einfährt. Heute bin ich weitergefahren. Das Desaster mit dem Leihwagen zurückgeben habt ihr schon gehört. Also zum einen würde ich ganz gerne sprechen über Bahnhöfe in Frankreich, insbesondere Neubauten. Ich weiß nicht warum, aber hast du auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie viele französische Bahnhöfe du gesehen hast, aber dass diese Bahnhöfe, die jüngeren Bahnhöfe vor allen Dingen, einfach so wirken, als wären sie gebaut und dann vergessen worden? Also ganz schlimm hatte ich es vor ein paar Jahren in Lille. Das ist einfach so, da war überall Staub richtig millimeterdick, Baustelle seit Jahren und einfach alles zu. Und in Montpellier war es jetzt nicht so wirklich viel besser. Also ich meine, ja doch, ein bisschen Leben war da schon, auch ganz hübscher Bahnhof. Aber es fühlt sich auch so an, wie irgendwann vor 15 Jahren gebaut und dann einfach nicht mehr gewartet. Da muss ich schon sagen, dass die Deutsche Bahn zwar nicht unbedingt ihre Bahnhöfe immer sonderlich modern hat, aber irgendwie fühlen die sich gewartet und gepflegt an. Da macht jemand was. Und in Frankreich, Bahnhöfe, die stehen da halt und man kann ein- und aussteigen. Und wenn man Glück hat, dann gibt es auch Geschäfte und keine zugeklebten Ladenflächen. Gut, mir ist klar, schwieriges Jahr, vielleicht haben auch ein paar Läden zugemacht, aber es wirkte auch teilweise so, als wären da schon einfach seit vielen, vielen Jahren einfach die Läden zu. Und das muss man auch sagen, die Bahn hat eigentlich alle Geschäfte immer vermietet, oder? Also Leerstände gibt es in den zumindest größeren Bahnhöfen eigentlich nie. In den kleineren schon, klar, aber ich rede hier von großen Bahnhöfen, wie eben ja Großstädte wie Lille und Montpellier. Und der von Avignon, da habe ich jetzt nicht so stark reingeguckt, wirkte auch ein bisschen trostlos. So, aber ich bin heute gefahren nach Spanien von letztlich Montpellier. Saint-Pau heißt der Bahnhof. Das ist da so der TGV-Bahnhof. Wie gesagt, Neubau, aber vergessen worden. Zug war sehr früh da, weil durch die aktuellen Unwetterschäden der Zug schon, also was heißt schon, er wird dort bereitgestellt. Normalerweise kommt er aus Lyon und stand eben dann schon eine halbe Stunde vorher da. Das war dann schön. Es war ein tatsächlich ein AVE, was ein irgendwie ungewöhnlicher TGV ist, also gebaut von Alstom, französischer Zug, aber im spanischen Design. Ich muss mal nachschauen, ich habe es noch nicht so genau im Blick. Vielleicht magst du mal recherchieren, das dürften auch die ersten AVEs gewesen sein, ne? Also die haben ja in Spanien eigentlich alles mal gekauft, sowohl die französischen Züge als auch den ICE namens Velaro plus noch ein paar andere Varianten, die sie, glaube ich, sogar selber herstellen. Das ist halt bunt gemischt, es gibt also sehr verschiedene Züge. Und dieser Zug war ein letztlich TGV von der Technik her, innen drin aber sehr anders. Und das ist tatsächlich spannend. Hier haben wir das andere Extrem, ein Zug ohne Teppich. Und zwar überall. Ne? Die Deutsche Bahn hat ja noch am Boden Teppich, an den Wänden und an der Decke hat dann der TGV-Teppich und die Spanier haben einfach am Boden Laminat, Buche übrigens. Und die Decke, die Wände, alles sehr glatt, damit auch sehr hallig. Ob es wirklich Lautstärkeprobleme gibt, konnte ich gar nicht sagen. Es waren nur so 10 Leute im Großraumabteil. Insofern war das auch ziemlich still. Also fast. Still ist ein gutes Stichwort. Es gab ab Spanien, ich nehme an, das hat was zu tun damit, dass dort die Spannung ändert. Vielleicht für die, die nicht so tief drin sind. Züge haben eine ganze Reihe von Spannungswandlern, die dann jeweils für die verschiedenen Leistungen, die so ein, also ein Lok bringen muss, die Spannung entsprechend wandeln. Und ein Zug, der mehrere Grenzen fährt und durch mehrere Länder, hat meistens mehr Spannungswandler dabei, um entsprechend von den verschiedenen Spannungen, Oberleitungen die passenden, ja, Serviervorschläge für die Motoren zu machen, wenn man so will. Und ab Spanien war es dann so, das gab das Todesfiepen, wann immer der Zug stand, also wenn die Leistung gering war. Todesfiepen deswegen, weil es ein so furchtbarer Ton war, also Psychoakustik 6000 minus Sätzen, dass mir irgendwann also wirklich physisch, körperlich schlecht wurde. Zum Glück hatte ich Oropax dabei und musste mir die auch dreimal reinmachen. Das fand ich wirklich nicht so schön. Aber ansonsten war die Fahrt sehr, sehr entspannt. Wie gesagt, Wagen sehr leer, ganz anders als der TGV, der ja eigentlich fast komplett ausgebucht war. Wirklich immer Leute, richtig viel los, raus, rein. Zwar zivilisiert und auch nicht irgendwie laut oder so, aber wirklich, wirklich viel, viel voller. Und das am Sonntagabend, bin ich schon gewundert, okay, das ist wohl nicht so die beliebte Relation. Also wir reden hier über erste Klasse, das wisst ihr. Aber im Vergleich kann man das natürlich schon mal auch entsprechend so sehen. Was ich interessant fand, dass der Zug in Frankreich sehr vor sich hingedümpelt ist, auch witzige Streckenabschnitte, da fuhren wir teilweise auf irgendwelchen Dämmen zwischen Linkswasser, Rechtswasser, also das fühlte sich an, als würden wir da in Florida auf Key West langfahren, zumindest von der Karte her, aber langsam. Und ab Spanien dann, zack, durch den Tunnel und Hochgeschwindigkeit, also eigentlich schon fast ab Perpignan, wurde anscheinend ausgebaut und das ist auch so ein Ding, ich glaube, die Spanier sind auch so, dass die meisten, also hochpreisigen Züge, ich sag mal nicht Hochgeschwindigkeit, weil die fahren ja eben nicht immer schnell, in vielen Ländern eben auch nicht und fahren auf Altbaustrecken dann entsprechend langsamer. Aber in Spanien, glaube ich, fahren die fast immer, wenn Hochgeschwindigkeit, wenn hochpreisig, dann auch wirklich rasant. Ich glaube, AVE steht auch für irgendwie schneller Vogel oder irgend so ein Kram. Also das hat Spaß gemacht. Also ab der Grenze ging es dann wirklich wupsch, zack, durch bis nach Barcelona. Das war schön. Ja, sonst Riesentisch. Sitze, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, aus Leder. Sahen so ein bisschen so aus wie im ICE. Und also ich bin dann schon bei Stoffsitzen. Ich mag auch die zweite Klasse Sitze im ICE, weil das irgendwie gemütlicher ist. Liegt vielleicht daran, dass der ICE durch das lange Pendeln und die vielen Jahre Pendeln irgendwie mein Zuhause ist. Und Ledersitze sind irgendwie so abwaschbar und persönlich. Ich rutsche da auch immer runter. Also meine Hose, mein Körper hat keinen Grip auf diesen Sitzen, das ist doof. Keine Ahnung. Und da ich mehr Beinfreiheit habe und mich auch nicht festkeilen kann wie in der zweiten Klasse im ICE, rutsche ich die ganze Zeit hoch und runter. Also weiß ich nicht. Erste Klasse Ledersitze ist irgendwie so ein Pseudo-Manager-Business-Männer-Ding. Ich finde das irgendwie nicht gut. Nee, dann lieber schöne, gemütliche Stoffsitze, Platz und irgendwie reinfläzen, Sessel, das ist für mich die erste Klasse. Ja, Zug war pünktlich. Bahnhof hier Barcelona Sants oder Sant oder was auch immer. Wahnsinnig hässlich, habe Fotos reingepackt. Das ist also, sieht aus wie eine furchtbare U-Bahn-Station und ja, irgendwie gab überhaupt kein Stil dafür, aber sauber und gepflegt. Also irgendwie interessanter Kontrast. So, ich bin jetzt in Barcelona. Damit habe ich die Anfahrt auch gemeistert. Vielleicht hast du noch ein paar Fragen, die wir in den nächsten Tagen diskutieren. Ansonsten würde ich mich melden, wenn die Rückfahrt ansteht in, naja, fast 3 Wochen. Dann geht's von Hongdae nach Paris. Die Strecke hatten wir eigentlich schon, deswegen wird es da vermutlich auch kürzer werden. Vielleicht aber auch ein bisschen mehr Austausch geben in so einem kleinen Anrufbeantworter Fernschachtdialog, weil du ja auch die Strecke schon gefahren bist. Mal gucken. So, bis dahin. Tschüss. Ja, ist eine Weile her, dass ich mich gemeldet habe, weil es war ja Urlaub und ich bin nicht mit dem Zug durch Spanien gefahren, leider. Wisst ihr, ich bin mit dem Auto weitergefahren. Die komplette Spanien-Zugreise, na mal gucken, das reizt mich inzwischen auch, aber hat auch gewisse Nachteile, weil natürlich bestimmte Regionen, ich war halt so viel wandern in kleinen Tälern und in entlegenen Bergdörfern, da fährt auch in Spanien kein Zug hin, insofern da das vollständig auch nachhaltige Reisekonzept zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nochmal ein Thema, das ist nicht endgültig gelöst. Nun gut, ich bin also 4000 Kilometer durch Spanien gefahren und angekommen in Irun eigentlich, ist der Ort, glaube ich, mit dem Flughafen San Sebastian, der aber nicht in San Sebastian ist, sondern etwas außerhalb liegt. Praktischerweise direkt fast fußläufig oder letztlich fußläufig an der französisch-spanischen Grenze zu Hongdae. Deswegen hatte ich diesen Flughafen gewählt als Rückgabeort für das Auto. Das hat dieses Mal auch alles ganz gut geklappt, trotz entgegenteiliger Ankündigungen des Verleihers, dass der Flughafen geschlossen sei, dass man bitte dem Security-Menschen mitteilen möge, dass man einen Schlüssel zurückgeben möchte, denn der Schlüsselbriefkasten, den es üblicherweise ja Rückgabe gibt, befindet sich dort im Gebäude. Das ist ganz normal. Nur das Gebäude sei angeblich geschlossen. War dann aber nicht so. Also der Flughafen hat so 4 bis 6 Flüge pro Tag, entsprechend Abflüge und auch Ankünfte. Und die hatten offensichtlich da auch wieder angefangen, etwas mehr Verkehr zuzulassen. Also der Flughafenparkplatz war relativ voll. Es waren auch einige Leute unterwegs. Das Café war sogar geöffnet, also kein Wachmann, den man um Einlass bitten musste. Zwar nicht stark frequentiert, aber alles ganz normal hingefahren, Wagen abgegeben, Hertz hatte zu, insofern dann auch keine größeren Probleme mit der Diskussion, ob da jetzt irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht. Fußnote, es ist nichts kaputt gegangen aus meiner Sicht, natürlich, weil kein Unfall passiert ist, ich gegen nichts gegengefahren bin und auch sonst mir keiner Schuld bewusst bin. Okay, also gut funktioniert, bin dann zu Fuß etwa 4 Kilometer von Irun nach Hongdae über die Grenze gelaufen. Die Grenzbeamten haben freundlich gewunken in Richtung von Frankreich und damit war ich dann auch über die Grenze. Rückfahrt dann auch eher unspektakulär. Wir hatten den Part ja schon mal besprochen im Rahmen unserer Nachtzug nach Lissabon-Folge, wo es entsprechend auch den Nachtzug von Lissabon gab, in dem du ja dann auch gewesen bist und in Hongdae umgestiegen bist in den TGV.
So, wir melden uns an dieser Stelle jetzt quasi in der Zukunft, Vergangenheit. Es ist ein wenig immer kompliziert. Cornelis ist bei mir und du hast...
Es ist auf jeden Fall später.
Es ist definitiv später. Wir haben gerade zuletzt gehört, wie du quasi in den Zug Richtung Frankreich gestiegen bist, Richtung Paris. Wie war dann die Ankunft dann in Paris am Ende?
Ja genau, also ich bin erstmal in Hongdae losgefahren und hatte dann eine sehr angenehme, aber leider langweilige Fahrt, du kennst die Ecke, durch das Südfrankreich und erst ab Bordeaux ist der Zug so richtig schnell geworden und auch erst dann war es so richtig nett für mich. Ich weiß auch nicht, ich stehe irgendwie auf die hohen Geschwindigkeiten ab 300 km/h, dann kann ich entweder entspannen, träumen, schlafen und so weiter, aber wenn der Zug langsam fährt, so 160 km/h, das ist irgendwie nix. Naja, genau, TGV Duplex, in diesem Fall ein relativ neuer Wagen, weniger Stoff, mehr Leder bei den Sitzen, Bodendecke, Seitenwände, halt doch noch relativ viel Stoff, aber nicht mehr so staubig und haarig wie am Anfang. Na gut. Und sonst ja ganz gemütlich. Sitz mit Steckdose im Sitz, Steckdose in der Seite, also 2 Steckdosen mit Spiegel zum Schmachen. Und ja, erste Klasse war sehr angenehm. Ich bin angekommen in Paris Montparnasse, Bahnhof, der nicht so wunderlich spektakulär ist, irgendwie relativ neu, zumindest der eigentliche Bahnhofsteil, ist ein riesiger Betontrog mit Park obendrauf. Ansonsten, wie viele französische Bahnhöfe, die in den letzten 20 Jahren gebaut sind, das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren da nicht sauber gemacht wurde, zumindest so in den Dächern und was auch immer. Also da gab es so eine Dachkonstruktion aus Folie, wo Blätter und Zeug aus wahrscheinlich 20 Jahren seit dem Baubeginn drin liegen. Habe ich das Gefühl, dass es öfter mal so ist bei den neueren und jüngeren französischen Bahnhöfen. Gut, wie auch immer. Ich bin dann zu Fuß durch die Stadt gelaufen und habe mich nach 5 Kilometern sehr entspannten Weg durch die Stadt hin zu meinem nächsten Bahnhof bewegt, dem Ostbahnhof, und habe da ins Hotel eingecheckt.
Weil du gerade sagtest, Hotel, dein initialer Plan war tatsächlich direkt weiterzufahren nach Deutschland oder zu Hause, richtig?
Ja, genau. In der allerersten Version der Reise hatte ich vor, morgens los, abends ankommen, mit ein bisschen mehr Luft in Paris für potenzielle Verspätung. Und mit diesem bisschen mehr Luft konnte ich dann auch von vornherein schon planen, zu Fuß zu laufen, weil ich nicht so viel Bock hatte auf U-Bahn und natürlich auch ein bisschen Stadt sehen wollte. Aber irgendwann kam ich auf die Idee, als ich dann die Reise ein paar Mal verschoben und umgeplant habe, also wenn man schon in Paris rumhängt und es war irgendwie auch noch ein bisschen Urlaubsluft hinten dran, warum nicht nochmal anderthalb Tage da bleiben und ein bisschen in der Stadt abhängen. Habe ich dann entsprechend so geplant, das Hotel als Option drin gehabt. Und weil ich tatsächlich gut drauf war und Bock hatte, bin ich schlichtweg einfach geblieben, habe den Zug storniert, der mich an dem gleichen Tag nach Deutschland gebracht hätte, und habe dann da einfach noch Zeit verbracht, bin letztlich einmal von Nord nach Süd gelaufen, also von der Ankunft zum Hotel und von Ost nach West, habe also fast 40 Kilometer in Paris hinter mich gebracht. Ja, schöne Sache, kann man tatsächlich ganz gut machen, um auch dieses Gefühl von der Weg ist das Ziel nochmal so ein bisschen zu stärken.
Hast du eigentlich irgendwo unterwegs in Zügen auch mal was gegessen? Weil ich weiß, erinnere mich an meine Zugfahrt in Frankreich, dass man über dieses Webportal, also bei uns heißt das ja ICE-Portal, ja auch Speisen bestellen konnte. Hast du das mal probiert oder?
Leider nicht, und auch aus zwei Gründen eigentlich. Also ich bin generell nicht so ein Riesen-Bord-Bistro- und Bord-Restaurant-Typ. Vielleicht deswegen, weil ich regelmäßiger Pendler eigentlich bin und mir das abgewöhnt habe, mich überhaupt dafür zu interessieren, dorthin zu gehen. Sonst käme ich noch auf die Idee, regelmäßig dort zu relativ hohen Preisen in Deutschland zumindest zu essen. Hatte aber auch jetzt auf den Fahrten in, ja, immer noch Corona-Zeit nicht so Bock, mich da irgendwie in so ein Bordbistro zu setzen. Wäre vielleicht ganz spannend gewesen, aber habe ich dann letztlich nicht gemacht.
Ah, okay. Und dann ging es quasi nach einem Tag Paris, einer Nacht beziehungsweise zurück. Wie bist du da gefahren? Über Karlsruhe wieder?
Ja, Karlsruhe. Bin da umgestiegen, zurück nach Göttingen in den Tag. Ja, angenehm durchgeflutscht, keine Verspätung. Eigentlich alles ganz cool. Hab dann noch in Karlsruhe lecker McDonald's konsumiert. Nach drei Wochen fast High-End-Essen und schönen Restaurants dachte ich mir, da muss das jetzt auch mal sein.
Dieser Horror-McDonald's bei Karlsruhe.
Ja, irgendwie nicht der beste Ort, aber perfekt zum Wiedereinkommen in Deutschland.
Na, zumindest Karlsruhe hat ja noch so ein, da kommt dieses initiale Konzept dieser Food Courts, dieser Bahn Food Courts, ja, die haben so einen, das ist halt irgendwie so quasi Filialen vom Starbucks, von so einem Asia, so einem Nudelladen, und da kann man zumindest ganz okayisch essen tatsächlich. Und das haben sie ja dann nochmal in Berlin Hauptbahnhof in richtig aufgezogen.
Das habe ich übersehen.
Das kann gut sein. Der McDonald's, wenn du quasi von der Bahn, von den Gleisen kommst, ist der McDonald's ja in Karlsruhe auf der linken Seite. Und wenn du rechts rüber gehst, ist dann dieser Food Court.
Ja, ich bin links rumgegangen, rechts rum. War irgendwie nicht so von außen. Ja.
Und dann quasi am Abend, weiß nicht, wann bist du losgefahren in Paris?
13.20 Uhr, glaube ich, oder sowas. Also ganz gut mittags. Und dann.
Und dann warst du um 18?
Ja, um 9.
Um 9, okay, in Göttingen. Du bist am Ende ja quasi, diese Reise war ja für dich das erste Mal quasi nach Spanien mit wirklich Zuganreise und Abreise.
Genau.
Aber dazwischen war ja noch wenig Zug. Hast du irgendwas unterwegs noch gesehen, wo du sagst, okay, da ist eine lustige Strecke, da ist irgendwas Interessantes, was du wieder auf den Zettel geschrieben hast?
Nee, tatsächlich gar nichts. Die Reise war irgendwie komplett geplant. Ich habe diesen Plan einmal durchgespielt und dann war der auch durch. Ich habe da nichts zurückgelassen und nichts auf der Liste, erst recht nicht mit dem Blick auf die Bahn. Ja, war letztlich so. Was ich mitgenommen habe, war das Gefühl, fast schon so ein kleiner Bahnheldenscham, von wegen, jetzt bin ich die ganze Zeit Auto gefahren, und als ich da angefangen habe, wieder die Tagebuchfolgen in Hongdae zu sprechen, dass ich gar nichts zu erzählen habe und eigentlich im falschen Modus war für diesen Podcast, fast schon sträflich das Zugfahren vernachlässigt. Aber auf der Liste, ich habe es jetzt schon, glaube ich, in mehreren Folgen erwähnt, ist eben das Zugfahren in Spanien, treu dem Buch, dem Reisebericht Slow Trains Around Spain, wo ich einfach total viel Lust entwickelt habe, mal die langsamen Züge von Pusamuckel nach sonst wo zu fahren. Letztlich ist es halt auch so, dass man sehr verschiedene Blickwinkel einnimmt. Mit dem Auto hast du irgendwie einen Blickwinkel, der mit Bahn überhaupt nicht kreuzt, also kreuz und quer unterwegs in kleinen Dörfern. Und ich glaube, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, hast du einen anderen coolen Blickwinkel, mehr so Stadtzentren in größeren Orten unterwegs, ohne richtig rauszukommen.
Ja, ja, vor allem, also wenn, ich glaube, das ist gerade, wenn man dann in kleineren Verkehrsmitteln unterwegs wird, also wenn man quasi von einem Fernverkehrszug runtergeht in Regionalbahn oder noch wilder in so Busse, die durch Dörfer touren, das will man vielleicht nochmal dann machen, wenn ein bisschen die Pandemie entspannter ist oder auch aufgehört hat und da auch mal einfach voll auskosten kann, dass man die, sich jetzt mal durchfragen muss, wo denn dieser Bus denn überhaupt hinfährt, ist wahrscheinlich nochmal ein Abenteuer für sich.
Ja, das ist schon auch ein spannendes Spiel. Ja, ja, ein anderer spannender Aspekt war, den ich jetzt mitnehme von der Reise, ist einfach das Verbinden von Landschaften, von Entfernung. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich gefahren bin, fühlte sich ja Spanien viel näher an. Durch das Fliegen irgendwie ist es immer sowas von Urlaub, Flugzeug, rüberschießen, weit weg. Aber das war jetzt schon so das Land verbunden, dass ich einfach, das ist für mich zusammengerückt. Ich weiß nicht, hast du mal eine Strecke so gemacht und dieses Gefühl?
Ja.
Nachempfunden?
Nach Portugal.
Ah ja, ja genau, hatten wir ja sogar einen Podcast, genau. Ja, dann hast du vielleicht das auch mal so mitbekommen.
Das ist halt so eine Frage von, wie fühlt man Distanzen? Also so ein knapp 4-Stunden-Flug nach Portugal fühlt sich, zumindest für meine bisherigen Reiseverhältnisse an, in Sachen Fliegen, so ein bisschen wie eine Reise um den halben Globus an. Während dann 2 Tage Anreise sich in meinen anderen Landreiseerfahrungen einfach reinreiht. Also ich weiß halt, ich brauche ungefähr so 6-7 Stunden, um bis an die Südgrenze Deutschlands zu kommen. In die Schweiz sind das irgendwie so 8 Stunden. Da kann man ja ein bisschen umrechnen, das, und dann verdoppelt man ein bisschen. Und dann hat man schon ein ganz okayes Gefühl, dass Portugal, oder Lissabon im Besonderen, gar nicht so weit weg sind. Aber dieser Flug hat es immer so disconnected. Man steigt ja ein, guckt halt 2,5 Stunden in oder 3 Stunden de facto über den Wolken ins Nichts. Ja. Irgendwann sieht man ein bisschen mal mehr und dann landet man plötzlich. Und es fühlt sich halt wirklich ein wenig disconnected ist das englische Wort, mir fällt das deutsche nicht gerade ab. Abgehängt ist das falsche, ehrlich gesagt, aber es fühlt sich anders an.
Ja, so. Ja, ist irgendwie voneinander entrückt, ne? Also man wird mal kurz in die Luft geschossen und wie so ein Ball wieder runtergeschmissen. Und durch diesen eigentlich immer gleichen Effekt, dieses Hochschießen, Runterfallen, fehlt einfach die Verbindung und hast du halt diesen speziellen, oh, ich bin woanders Modus. Das ist übrigens auch fast die Drei-Wetter-Taft-Werbung, ne? Plötzlich hier Wetter anders, plötzlich da Wetter wieder anders. Es gibt keinen Progress, keine Verbindung und kein Rüberkommen. Und das war sehr gut, das auf dieser Reise mal kennengelernt zu haben. Oder anders kennengelernt zu haben.
Ja, spannend. Und das heißt, du würdest deine nächste Spanienreise auch wieder per Zug zumindest anreisen, mindestens.
Ja, unbedingt. Also ich habe da jetzt vor, Südspanien als nächstes zu erreichen, vielleicht mit Zug bis Madrid. Das ist dann auch noch mal 2-3 Stunden länger als diese Reise. Dort Wagen mieten, ja, Kreisrundfahren oder Rundfahrt machen und dann entsprechend wieder wahrscheinlich von da zurück. Mal schauen.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Ist halt ein bisschen blöd, dass man immer entweder links oder rechts rum an Pyrenäen vorbei muss und dadurch die Strecke dann doch am Ende ähnlicher wird, aber vielleicht gibt es da ja noch ein paar Variationen oder andere Orte zum Anhalten, die ich mir raussuchen werde. Sehr schön.
Wir haben ja jetzt quasi nur über den Bahnteil gesprochen. Was ist denn eigentlich mit der echten Spanienreise? Wofür hört man die denn jetzt?
Ja, genau, die gibt's auch noch und zwar sogar in ähnlicher Form. Ich habe relativ viel Material irgendwie auch im Tagebuch gesprochen und mich mit Architektur und Landschaften, Wanderungen und der Reise befasst. Das gibt's bei Schöne Ecken, unserem Schwester-Podcast. Ab, ich glaube, 2. Dezember gibt's da wahrscheinlich 2 bis 3 Folgen kreuz und quer durch Spanien von Sven und mir im Wechsel als Tagebuch aufgenommen und gesprochen.
Sehr schön.
Spannend, hört rein.
Damit schließen wir jetzt tatsächlich das Kapitel Spanien für diesen Augenblick.
Für dieses Jahr.
In diesem europäischen Jahr der Schiene. Wir werden mindestens noch ein Land auf dem Schirm haben und dann widmen wir uns nochmal vielleicht 1-2 generellen Themen.
Ja.
Aber bis dahin wünschen wir jetzt beide gute Fahrt und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Bahnhelden.